Wir wollen heute reinstarten mit einer Geschichte. Ich weiß nicht, ob die wirklich so passiert ist, aber die Bedeutung von der Geschichte soll eindrücklich sein für die Predigt heute. Im Jahre 1797 wurde im Kaukasus ein Junge namens Schamil geboren. Von seinem Vater übernahm er die Führung des Bergvolkes. Bei seinen Untertanen war Schamil sehr beliebt. Er war ein gerechter König und ein vorbildlicher Sohn, der seine Eltern liebte. Eines Tages meldete man Schamil, dass aus dem Heerlager einem feindlichen Nachbarvolk wichtige Geheimnisse verraten worden waren. Trotz Nachforschung fand man den Verräter nicht. Einige Wochen später wurden wieder Geheimnisse verraten und Schamil ließ seinem Volk bekannt machen, dass der Verräter mit 100 Geißelhieben auf den Rücken bestraft werden sollte. Eines Tages kam ein Berater des Königs und erzählte zögerlich, dass der Schuldige gefunden wurde. Es ist deine Mutter. Schamil zog sich 3 Tage zurück, in denen er kein Auge zubekam und weder Speise noch Trank zu sich nahm. Er rang um eine Entscheidung. Sein Gerechtigkeitsempfinden sagte, sie muss bestraft werden. Außerdem würde er sonst vor dem Volk seine Glaubwürdigkeit verlieren. Doch die Liebe zu seiner Mutter ließ ihn denken, du kannst doch deine eigene Mutter nicht auspeitschen lassen. Zudem war er sich nicht sicher, ob seine Mutter die 100 Geißelhiebe überleben würde, weil sie von zärtlicher Gestalt war. Während der König grübelte, fragte sich das ganze Volk, wie er wohl handeln würde. Nach den 3 Tagen stand Schamil vor seinem Volk und verkündete: Es ist meine Pflicht, ein gerechtes Urteil zu fällen. Die Strafe muss mit ganzer Härte vollzogen werden. Zum Henker rief er: Wehe, du schonst sie. Als unter tiefem Schweigen des Volkes der Henker die Geißel ergriff, riss Schamil seinen Mantel von den Schultern, sprang vor und rief: Ich bin ihr Fleisch und Blut. Ich trage ihre Strafe. Schlage mich. Und Schlag auf Schlag fiel die Geißel auf den Rücken des Königs, bis er ohnmächtig in seinem Blute lag. So hat Schamil die Forderung nach Gerechtigkeit mit der Liebe zu seiner Mutter verbunden. Was für eine eindrückliche Geschichte. Und vielleicht fragt ihr euch, was diese Geschichte mit der Taufe zu tun hat. Aber das wollen wir uns heute Morgen ein bisschen angucken, indem wir zusammen in den Römerbrief schauen. Und bevor wir da zu unserem Predigttext kommen, versuche ich mal so in eigenen Worten ein bisschen die ersten Kapitel von diesem Brief zusammenzufassen. Das Ganze beginnt, dass Paulus der Gemeinde in Rom das Evangelium nochmal erklärt. Und er erklärt es nicht unbedingt, weil sie es noch nicht gehört hatten, sondern eher, um es ihnen wieder in Erinnerung zu rufen. Und er fängt an zu sagen, wieso wir Menschen eigentlich Jesus brauchen. Er fängt an zu erzählen, dass Gott so ein gerechter Gott ist, so ein gerechter König ist. Und dass wir Menschen einfach Dinge machen, die nicht gerecht sind, die nicht gut sind. Und dass da eine Trennung reingekommen ist zwischen Gott und Mensch. Eine Trennung, die wirklich jeden betrifft und die tragisch ist, weil Gott jetzt, wie in dieser Geschichte, vor so einem Dilemma steht. Er liebt die Menschen, er liebt es, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, er liebt es, nah bei ihnen zu sein und doch weiß er, hey, er muss auch Gerechtigkeit walten lassen. Und dann fährt Paulus fort, dass er deshalb auf eine Lösung kam und gesagt hat, okay, ich kann das nur umgehen, dass die Menschen bestraft werden, wenn ich diese Strafe jemand anderem auferlege. Und es gab niemand anderes als Gott selbst, der das tragen konnte, weil er der Einzige war, der selber frei von Schuld war und es stellvertretend machen konnte. Und so kam Jesus auf die Welt als Mensch, um diese Schuld für uns auf sich zu nehmen, wie in diesem Anspiel der König dann für seine Mutter die Strafe auf sich genommen hat. Und das führt uns jetzt hin zur Taufe. Warum Taufe? In der Geschichte war es so, der König konnte die Schuld auf sich nehmen, weil es das gleiche Fleisch und Blut war. Es war seine Mutter, es war sozusagen aus seiner Familie. Er hatte ein Recht, diese Schuld zu nehmen. Und der Opfertod von Jesus ist auch für alle gedacht, die in seiner Familie sind, die seine Kinder sind. Und jetzt ist es nur nicht automatisch, sondern es braucht diese Entscheidung zu sagen, Herr Jesus, ich will dein Kind sein, ich will mit dir leben. Ich nehme an, dass du diese Schuld für mich bezahlt hast. Ich werde zu deinem Fleisch und Blut. Und in der Taufe, da ist es so symbolisch dargestellt, wie wir wirklich eins werden mit Jesus, wie wir eins werden mit seinem Tod und auch wieder eins werden mit seiner Auferstehung und eins werden mit dem Leben, was wir in ihm haben. Soweit so gut, das wusste auch die Gemeinde in Rom schon alles. Jetzt ist es aber passiert, dass der Teufel, wie er halt ist, anfängt, da Lüge reinzubringen in die Wahrheit und die Wahrheit zu verdrehen. Und es ging los, dass in Rom dann Leute gesagt haben, okay, wenn eh Jesus alle Schuld bezahlt, dann ist es ja egal, wenn ich noch mehr Fehler mache. Dann ist es ja egal, wenn ich auch absichtlich sündige, weil das ist ja alles vergeben. Und so kam Unwahrheit rein in dieses Evangelium. Vielleicht kennst du andere Unwahrheiten, wo zum Beispiel der Teufel dir einredet, hey, es ist noch nicht gut genug, wie du bist. Es ist schön, dass du glaubst, aber du musst noch Leistung bringen. Sonst funktioniert es nicht, sonst reicht es nicht aus. Und so passiert es immer wieder, dass Unwahrheiten reinkommt in das Evangelium. Und jetzt wollen wir in den Bibeltext schauen, in Römer 6, die Verse 3 bis 7. Wisst ihr nicht, schreibt Paulus der Gemeinde, wisst ihr es nicht mehr, habt ihr es denn schon vergessen, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Paulus beginnt mit der wichtigen Frage, hey, wisst ihr es eigentlich nicht mehr? Habt ihr es wirklich schon wieder vergessen, was das Evangelium mit euch gemacht hat? Habt ihr es schon wieder aus den Augen verloren, dass ihr ein neuer Mensch geworden seid, dass ihr frei geworden seid von dieser Sünde? Auf diese Geschichte bezogen, würde er vielleicht zu dieser Frau schreiben, hey, hast du schon wieder vergessen, dass der König die Strafe für dich getragen hat? Vielleicht hat die Frau immer noch Schuldgefühle mit sich rumgetragen oder vielleicht waren Leute aus dem Volk da, die gesagt haben, die Frau war doch die Verräterin, sie muss doch ausgepeitscht werden, nicht der König. Aber nein, Jesus, sein Opfer, es reicht, es ist gültig für uns und es ist fatal, wenn wir das vergessen, was es für unser Leben bedeutet. Es ist fatal, wenn wir uns trotzdem immer wieder schuldig fühlen, Schuld zusprechen, uns gefangen nehmen lassen von dem, was wir in unserem alten Leben kannten, wo wir nichts von Gott wissen wollten, wo wir nichts von seinen Weisungen wissen wollten, wo wir unser eigener Herr waren, unserem Ego alles hinterhergegangen sind und von Gott bloß nichts hören wollten. Es ist fatal, wenn das passiert. Und deshalb ist es so wichtig, auch uns immer wieder zu sagen, hey, wisst ihr denn nicht mehr, dass ihr, wenn ihr getauft seid, wenn ihr eins seid mit Jesus, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, mit ihm unterwegs zu sein, dass ihr wirklich auch durch ihn freigesprochen seid? Vielleicht bist du hier und du bist schon jahrzehntelang mit Jesus unterwegs, hast schon viel mit ihm erlebt und sagst, ja, eigentlich ist mir das bewusst. Und doch kann es Momente geben, wo wieder Scham hochkommt, wo wieder Dinge da sind, wo du sagst, boah, irgendwie, ob ich so vor Gott kommen kann, ob er mich heute wirklich liebt, ich weiß nicht. Und das darf nicht sein, das darf uns nicht passieren. Und da müssen wir auch echt einstehen und sagen, nein, Feind, du hast mir das nicht zu sagen. Ich bin eins mit Jesus. Ich weiß es, ich habe mich entschieden, ich habe mich getauft. Ich habe das bezeugt vor der Welt, vor der Gemeinde. Und ich stehe da drauf und ich stehe da ein, Jesus. Ich bin dein geliebter Sohn, ich bin deine geliebte Tochter. Niemand kann mir das nehmen, niemand kann mir das von mir reißen. Und in einer gewissen Weise, es hört sich ein bisschen makaber an, aber feiern wir heute eigentlich auch eure Beerdigung. Wir feiern das heute, dass ihr sagt, hey, mein alter Mensch ist gestorben. Mein alter Mensch, der immer wieder gesagt hat, Gott, du bist mir egal, ich gehe meinen eigenen Weg, der ist gestorben. Und wir feiern das heute, wenn ihr symbolisch so eingetaucht werdet in den Tod mit Jesus. Wir feiern, dass es der alte Mensch gestorben ist, der abhängig war von Sünde, der immer wieder in die gleichen Dinge reingetappt ist, immer wieder die gleichen Fehler gemacht hat und nicht rauskam und verzweifelt war und gesagt hat, Gott, ich brauche da Hilfe, ich brauche da Befreiung. Wir feiern, dass es dieser alte Mensch beerdigt wird heute Morgen, dass ihr ein neuer Mensch geworden seid, der nicht mehr abhängig ist von dieser Schuld und der nicht mehr angeklagt werden kann. In Vers 6 und 7 heißt es, wir sollen begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wir müssen das begreifen. Wir müssen das immer wieder in uns rufen, uns zur Identität zusprechen. Und der Feind ist manchmal ganz schön gerissen. Und gerade nach so Höhepunkten, vielleicht auch nach der Taufe in den nächsten Wochen. Entschuldigung. Wenn wir viel mit Gott erlebt haben, kommt oft wieder so ein Tiefpunkt. Kommt oft wieder so ein Moment, wo du dir denkst, jetzt bin ich wieder hingefallen. Jetzt ist es wieder passiert. Und da möchte ich euch zusprechen, auch wenn wieder Dinge passieren, ihr seid nicht mehr in dieser Identität. Euer Wesen ist nicht mehr sündhaft vor Gott, sondern ihr seid heilig und gerecht gesprochen vor Gott. Und wenn Gott euch anschaut, sieht er in euch nicht mehr jemanden Schuldigen. Wenn Gott diese Frau in der Geschichte anschaut, sieht er nicht mehr die Verräterin. Nein, danke. Was Gott sieht, ist jemand, der gerecht gesprochen wurde und der nicht mehr angeklagt werden darf. Und wenn wir nachher in die Taufe gehen, ist es das, was ich euch ermutigen will, erstmal als die, die ihr euch taufen lasst, dass es ein Moment ist, den ihr wirklich so als, wie so ein Denkmal setzt in euer geistliches Leben, zu sagen, heute ist wirklich was ganz Markantes passiert. Ich setze mir hier diesen Punkt und sage, hey, das ist mein Zeichen, Gott. Ich bin fest mit dir, ich bin eins mit dir. Aber auch für jeden von uns, der das schon länger getan hat, hey, erinnere dich immer wieder dran, spreche es dir zu. Ich bin heilig gemacht durch Gott. Ich bin gerecht gemacht durch ihn. Ich bin frei gemacht durch ihn. Er hat es getragen und es reicht aus. Ich fand noch interessant in der Volksbibel die Übertragung von dem Vers 7. Die schreiben dort, gegen Tote kann man nämlich keine Anzeige mehr erstatten. Ihr werdet heute einen alten Mensch so ganz offiziell beerdigen. Der ist tot. Der ist vorbei. Der hat nichts mehr zu sagen in eurem Leben. Und der Feind kann euch nicht mehr anklagen. Er kann nicht mehr auf eure Vergangenheit zeigen und sagen, hey, das war alles schlecht, das war alles falsch. Nein, er muss zurückweichen. Er muss den Sieg anerkennen, den Jesus in eurem Leben hat. Und er hat da keine Chance mehr dagegen anzukommen. Und lasst uns als Gemeinde auch heute voll diese Täuflinge anfeuern. Auch später, wenn wir sie segnen werden, lasst es ihnen zurufen, hey, ihr seid gerecht gemacht vor Gott. Genau, so viel zu dem ersten Teil der Predigt. Es wird nachher nach der Taufe noch einen zweiten Teil geben. Aber wir wollen jetzt dahin kommen, wo wir in die Taufe reingehen und wo wir das als Zeichen echt machen, zu sagen, hey, euer alter Leben, es wird begraben, es stirbt mit Jesus. Ihr erkennt an, dass ihr eins seid mit ihm, dass er eure Schuld getragen hat, dass ihr freigemacht seid von dem Anspruch, den die Sünde auf euer Leben hat. Und dass ihr zu einem neuen Mensch werdet und als neuer Mensch auferstehen dürft. Amen.
Genau. Ich habe jetzt die Ehre, mit euch weiterzugehen in der Andacht. Und zwar den zweiten Teil von Römer 6, mit euch so ein bisschen durchzulesen, durchzugehen, was das jetzt eigentlich heißt, hier getauft worden zu sein. Aber was es generell einfach für uns alle heißt, ein Leben mit Jesus zu leben. Und hierfür möchten wir erstmal Römer 6, 8 bis 11 durchgehen. Ihr könnt gerne die Bibelstelle aufschlagen oder mir einfach zuhören. Müsst ihr, glaube ich, auch angeblendet sein. Genau. Und ich lese es jetzt einfach erstmal vor. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden auch wir mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott. Ja, ihr seid tot für die Sünde und ihr lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ja, und darum soll es jetzt gehen. Lukas hat uns so ein bisschen mitgenommen, dass Jesus für uns gestorben ist und der Herrschaftsanspruch der Sünde über uns einfach nicht mehr steht. Wir sind frei. Und aber da hört es nicht auf. Es hört nicht auf, wenn man einfach mal kurz untergetaucht wird und die Sünde jetzt abgewaschen ist, im übertragenen Sinn, sondern es geht jetzt erst richtig los. Jetzt geht's los mit dem neuen Leben, was wir in Römer 6, Vers 11 lesen, dass wir durch Jesus ein neues Leben haben. Und in der Vorbereitung habe ich mir dann so ein bisschen überlegt, was heißt es, neues Leben? Und habe so ein bisschen nach Definitionen gesucht, was Leben überhaupt heißt. Und habe dann eine sehr passende Definition gefunden, die ich euch gerne mal vorlesen würde. Leben ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Systemen in der Natur, die sich in einem ständigen, geregelten Austausch von Energie, Materie und Information befinden. Es ist ein Sammelbegriff für Systeme in der Natur, die sich in einem ständigen, geregelten Austausch befinden, von verschiedenen Dingen. Und übertragen auf unser geistliches Leben, ist das Leben eben ein ständiger Austausch mit Christus, eine ständige Abhängigkeit, die wir mit Christus leben, indem wir uns ihm hingeben und Stücke von uns austauschen für Stücke von ihm, damit wir mehr wie Christus werden, damit unser Leben mehr dem von Jesus gleicht. Das heißt, es geht darum, dass wir in einer ständigen Abhängigkeit, in einem ständigen Austausch mit Jesus leben, dieses neue Leben. Es geht mir darum, dass Leben eben nichts Passives ist, sondern etwas Aktives. Dass wir was dafür tun, dass wir in einem ständigen Austausch sind. Genau. Und einfach generell in der Vorbereitung, was mir noch so nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, was für mich ein Game Changer war, das Wort ist mir tatsächlich auch hängen geblieben. Das war noch, als ich mich ganz frisch für Jesus entschieden habe und in meinem FSJ war, da habe ich mir immer die Frage gestellt, was ist denn das Höchste, das Krasseste, das Aufopferndste, was ich für Jesus tun kann, weil er hat mir so viel gegeben und ich möchte ihm was zurückgeben. Und mein Gedankengang war immer so, ja, wenn ich das Höchste, was man für Jesus tun kann, ist ihm sein Leben geben, für ihn sterben, alles aufgeben, den Märtyrertod. Das war immer so mein Gedankengang. Und ich weiß noch, in meinem FSJ, wir waren alle so on fire, ja, für Jesus würde ich sterben. Das war so ein Satz, der öfter mal gefallen ist, obwohl man vielleicht sich gar nicht bewusst ist, was das überhaupt heißt. Aber es wurde immer so ganz schnell gesagt. Und unabhängig davon hat dann irgendwann mal jemand zu mir gesagt, ja, alle denken immer, für Jesus zu sterben, das wäre irgendwie so das Krasseste, das Aufopferndste, was man tun kann. Aber in Wirklichkeit ist die wahre Challenge doch tagtäglich für ihn zu leben. Tagtäglich den Alltagstrott, um manchmal aufzustehen und keine Lust zu haben oder auf das zu hören, was Gott einem gesagt hat und möchte es eigentlich gar nicht machen. Ja, das ist doch eigentlich die wahre Challenge. Weil sterben kann man ganz kurz, aber leben, das ist halt doch von Dauer. Genau. Und damit möchte ich gar nicht den Märtyrertod jetzt irgendwie runtermachen, aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass ein Leben für Jesus leben, tagtäglich, das ist unglaublich von Wert. Und das ist einer der größten Liebesbeweise, die wir Jesus geben können. Also dein Leben tagtäglich in deinem Alltagstrott, das ist mindestens genauso viel wert, wie für Jesus zu sterben. Ja. Genau. Genau, und jetzt noch zum zweiten Teil. Wie kann ich denn jetzt dieses Leben leben? Und das steht auch ganz genau in Römer 6, Vers 11 drin. dass wir dieses Leben, das Gott uns gegeben hat, das neue Leben, nicht einfach so leben sollen, sondern wir sollen es für Gott leben. Und da möchte ich nochmal diesen Bezug nochmal drauf legen. Wir sollen es für Gott leben, dieses neue Leben. Und dazu habe ich noch zwei Referenzstellen, die man auch gerade mal einblenden könnte. Genau. In 2. Korinther 15,5 steht: Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und in Galater 2,20 steht: Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben mit dieser Erde, auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und ja, der springende Punkt in diesen zwei Versen oder auch in Römer 6, Vers 11 ist, das klingt jetzt zwar banal, aber es geht eben darum, dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass wir für Gott leben. Und das heißt ganz konkret, dass wir in unserem Denken, dass wir in unserem Handeln, ja, in unserem Wollen, nicht nach unseren eigenen Vorstellungen vorgehen, sondern nach Gottes Vorstellungen. Und was sind jetzt Gottes Vorstellungen? Ja, das findet ihr raus, indem ihr eben in diesem aktiven Austausch bleibt mit Jesus, mit Gott, indem ihr mit ihm redet, indem ihr ihm Zeit gebt, dass er zu euch reden darf, indem ihr sein Wort lest, indem ihr in Gemeinde geht, indem ihr in den Hauskreis geht, vielleicht auch mal von anderer Sicht, von euren Gemeindemitgliedern seht, wie sie Gott sehen. Ja, und dem einen oder anderen fällt es manchmal schwer, also ich persönlich, mir fällt es manchmal sehr schwer herauszufinden, was Gott jetzt eigentlich möchte, und dann lebe ich halt doch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich möchte euch ermutigen, das ganz konkret an Orten festzumachen, wo ihr mit Gott redet, wo ihr hört, was er möchte von euch. Und vielleicht, um einen einfachen Start zu bieten, ich weiß, das klingt jetzt ziemlich lustig oder banal, aber ein Ort, an dem ihr alleine seid und Ruhe habt, wäre zum Beispiel auf dem Klo. Das klingt witzig, aber ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil da kann man irgendwie nicht wegrennen. Und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen vielleicht mal dran, diese Zeit anders zu nutzen. Ja. Genau, und wenn man sich dann darauf einlässt, sein Leben nach Gottes Vorstellungen zu leben, dann werden manche Pläne ganz anders verlaufen und manche Wege werden in ganz andere Richtungen führen. Und für den einen oder anderen, der schon richtig lange mit Gott unterwegs ist, möchte ich einladen, mal darüber nachzudenken, wo eigentlich euer altes Ich heute wäre, wenn ihr euch nicht für Gott entschieden hättet. Wo wärt ihr heute? Ja, vielleicht könnt ihr die nächsten Tage mal drüber nachdenken, weil bei mir persönlich, mir ist aufgefallen, es erfüllt mich wirklich mit Dankbarkeit, wenn ich drüber nachdenke, wo Gott mich hingeführt hat, im Vergleich zu dem, wo ich heute wäre. Genau, und zum Schluss könnt ihr jetzt vielleicht, der ein oder andere vielleicht jetzt noch denken, ja, okay, das ist aber irgendwie blöd, weil wenn ich jetzt nur noch das für Gott lebe und alles, was er möchte, dann bin ich ja irgendwie seine Marionette und ich als Individuum gehe verloren und was mit meinen Wünschen, jetzt wird es langweilig oder anstrengend. Und da möchte ich ganz klar nochmal sagen, nein. Und wenn du so denkst, und das ist auch normal, ab und zu so zu denken, dann hast du ein falsches Bild von Gott. Da musst du dich vielleicht nochmal auf die Suche machen, wer Gott wirklich ist. Weil Gott ist ein guter Gott und Gott ist ein liebender Gott und er will dein Bestes. Wie wir es zum Beispiel in Römer 8, Vers 28 lesen. Er will dein Bestes. Und ich weiß, dass es manchmal schwer ist zu begreifen, aber das ist so wichtig, das zu verstehen, weil mit unserem Bild von Gott steht oder fällt alles, ob wir unser Leben für ihn leben oder eben auch nicht. Und wenn wir darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dann gehen wir vielleicht in die eine oder andere Richtung, in die wir normalerweise nicht gegangen wären. Und dann erleben wir vielleicht das eine oder andere Wunder, was wir normalerweise nicht erlebt hätten. Und der ein oder andere, der vielleicht schon echt lange mit Gott unterwegs ist, hat das bestimmt auch schon mitbekommen, dass wenn wir uns auf ihn einlassen, dass wir Dinge erleben, die wir sonst niemals erlebt hätten. Ja, ich möchte dich herausfordern, daran zu glauben, dass Gott dich besser kennt, als du dich selber kennst. Und dass Gott besser weiß, was das Beste für dich ist, als du selber weißt. Genau, und deswegen möchte ich einfach nochmal zusammenfassend sagen, dass das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, für jeden, der sich für Gott entschieden hat, dass es etwas Aktives ist. Das ist nichts, was man irgendwie jetzt einmal Ja sagt und das war's dann und jetzt passt es, sondern es ist was Aktives, es ist ein ständiger Austausch mit Jesus, ein ständiges Kommunizieren mit Jesus. Und es geht eben um Vertrauen. Es geht darum, zu vertrauen, dass Jesus es besser weiß, dass Gott dich besser kennt als du dich selber und dass der Plan, der er für dein Leben hat, dass der besser ist, als den du für dich selber vorgestellt hast. Und dass du eben seinen Weg für dein Leben gehst. Genau.